Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Benjamin Dierks am Mikrofon. Ich grüße Sie. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Die Ermittlungen wegen sexualisierter Gewalt im Erzbistum München und Freising wurden eingestellt. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem, Düsseldorf will die Gewalt gegen Verschickungskinder in Ferienheimen und Kureinrichtungen aufklären. Und ukrainische Flüchtlinge lernen beim Roten Kreuz in Travemünde Erste Hilfe. Die Staatsanwaltschaft in München hat ermittelt wegen sexueller Gewalt, wegen sexuellen Missbrauchs im Erzbistum München und Freising. Es gab aufsehenerregende Durchsuchungen und heute wurden die Ergebnisse vorgestellt. Anlass dieser Ermittlungen war eine Studie, in der eine Anwaltskanzlei vor gut einem Jahr schwere Vorwürfe gegen Vertreter der katholischen Kirche erhoben hatte, darunter auch Josef Ratzinger, der inzwischen verstorbene Papst Benedikt. Er soll als Kardinal einen verurteilten Sexualstraftäter im Bistum eingesetzt haben. Der Vorwurf gegen die Kirche auch, sie habe über Jahre zu wenig, zu spät gegen die Täter unternommen. Aber waren ihre Oberen auch im strafrechtlichen Sinne schuldig? Die kurze Antwort lautet erst einmal, alle Ermittlungen sind eingestellt. Und unser Landeskorrespondent Tobias Krone war bei der Pressekonferenz dabei. Tobias, warum hat die Staatsanwaltschaft bei so vielen Vorwürfen der sexualisierten Gewalt keinen Grund mehr, weiter zu ermitteln?
Sie hat sich erstmal alle 800 Fälle angeguckt und dann erstmal aussortiert. Die Hälfte der Fälle war bis 1970, die seien verjährt gewesen. Da dürfe man dann gar nicht weiter ermitteln. Dann seien viele Vorwürfe nicht strafrechtlich relevant gewesen. Also wenn ein Kirchenmann einer Frau zum Beispiel in den Ausschnitt geschaut hat, dem sei man nicht nachgegangen. Zu etwa 100 strafrechtlich relevanten Fällen habe es schon Prozesse gegeben. Am Ende ist dann ein Fall übrig geblieben, Pfarrer G., ein schon in den 60er Jahren verurteilter Sexualstraftäter. Er hat nach Aussagen mehrerer ehemaliger Messdiener bis in die Nullerjahre Messdiener missbraucht und 2003 dann hat ihn Kardinal Friedrich Wetter in den Ruhestand geschickt. Die Staatsanwaltschaft hatte aktiv nach diesen Messdienern gesucht, um vor allem eine Frage zu beantworten. Wusste Friedrich Wetter schon vor der Pensionierung Pfarrer Gies von dessen Taten? Also hätte das schon früher verhindert werden können? Der betagte Kardinal Wetter habe gesagt, er könne sich nicht mehr an G. erinnern und deshalb wird letztlich auch diese Akte eingestellt.
Wir haben ja diese Hausdurchsuchungen angesprochen, die für einiges Aufsehen erregt haben. Was hat denn die Staatsanwaltschaft dabei gesucht? Was hat sie zu finden gehofft?
Ja, genau, das hatte genau mit diesem Fall zu tun. Kirchenleute hatten der Staatsanwaltschaft gesagt, also wenn ihr da noch genauere Informationen sucht zu diesem Fall, da gäbe es doch diesen Giftschrank, diesen Tresor im Ordinariat, wo so unliebsame Personalakten versteckt sein könnten. Und deshalb hat die Staatsanwaltschaft dann im Ordinariat diesen Tresor geöffnet und nachgeschaut. Doch seit 2011 seien alle kritischen Akten, auch die Missbrauchsvermerke, zu den ganz normalen Personalakten gekommen. Neues hat die Staatsanwaltschaft da an diesem Tag nicht gefunden.
Nun gab es ja eine Vermutung. Mit diesen Ermittlungen und auch den Hausdurchsuchungen habe die Staatsanwaltschaft jetzt Stärke zeigen wollen, sagen wollen, wir stehen hier über der Kirche, wir lassen uns nicht beeinflussen. Ist da was dran?
Also diesen Vorwurf hat Oberstaatsanwalt Hans Kornprobst heute zurückgewiesen und hat gesagt, die Staatsanwaltschaft habe hier einen konkreten Anfangsverdacht gehabt auf diesen geheimen Tresor mit möglichen Informationen. Und diesem Anfangsverdacht sei sie ganz standardmäßig nachgegangen, so wie sie das immer mache. Was die Staatsanwaltschaft auch zurückgewiesen hat, ist der Vorwurf, man habe die Kirche lange Zeit mit Samthandschuhen angefasst. Das stimme nicht. Niemand habe Hemmungen in der Staatsanwaltschaft gegen Kirchenleute zu ermitteln. Allerdings war das zum Beispiel 2010, als plötzlich diese ganzen großen Skandale an die Öffentlichkeit kamen, offenbar noch anders. Damals waren andere Staatsanwälte tätig und die haben sich noch nicht einmal das erste Gutachten damals von 2010 besorgt. Mit dem hätten sie ja damals schon möglichen Verdachtsfällen nachgehen können.
Also es gibt schon weiter die Befürchtung, dass da zu spät, zu wenig getan wurde. Wie muss man jetzt dieses Ende der Ermittlungen einschätzen, interpretieren? Was bleibt da trotz dieser Einstellung übrig?
Ja, man hat auf der Pressekonferenz gemerkt, da haben so manche JournalistInnen geschluckt, als sie gehört haben, dass die Staatsanwaltschaft jetzt erstmal nicht mehr zu diesen vielen Fällen weiter ermittelt. Aber das hat der leitende Oberstaatsanwalt Kornprobst auch gesagt, es muss von einem Dunkelfeld ausgegangen werden. Das heißt, viele Fälle, die passiert sind, sind wohl bis heute auch in der Studie nicht bekannt. Und sollten neue Vorwürfe von Betroffenen auftauchen, dann könnten auch die Ermittlungen wieder anlaufen. Relativ nüchtern hat das übrigens neben mir sitzend der Betroffenenvertreter Richard Kick verfolgt, der als Kind von einem Kaplan missbraucht wurde. Den hat das heute alles nicht besonders überrascht. Er sagt, dem Betroffenenbeirat München geht es mittlerweile viel stärker um die Betroffenenseite und um eine würdige Entschädigung für den erlebten Missbrauch und für das ja oft stark beschädigte Leben. Und in dem Zusammenhang ganz interessant, es gibt gerade den Versuch eines Missbrauchsbetroffenen gegen Josef Ratzinger, beziehungsweise gegen die Kirche als mögliche Rechtsnachfolgerin zu klagen. Und zwar in einem Zivilprozess, nicht in einem Strafprozess. Und da könnte die Schuldfrage nochmal ganz anders bewertet werden. Das hat die Staatsanwaltschaft heute auch klar gemacht.
Tobias Krone war das über die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft München im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche. Vielen Dank. Verschickungskinder werden sie genannt. Kinder, die in den Nachkriegsjahren und sogar noch bis 1990 von Eltern während der Schulferien auf organisierte Freizeiten geschickt wurden oder auch einfach zwischendurch zum Aufpäppeln auf eine Kur. Es ging in Heime an der Nord- oder Ostsee zum Beispiel, im Schwarzwald, aber auch an Orte in Nordrhein-Westfalen, finanziert von den Sozialversicherungen. Dort, wo sich die Kinder eigentlich aber erholen sollten, erfuhren sie vielfach psychische und physische Gewalt. Um die Vorfälle aufzuarbeiten, kommt im Landtag in Düsseldorf heute erstmals der Runde Tisch Kinderverschickungen zusammen. Detlef Lichtrauter ist dabei. Er ist der Vorsitzende des Vereins Aufarbeitung Kinderverschickung in Nordrhein-Westfalen und er war selbst betroffen. 1973 verbrachte er den Sommer im Kindersanatorium Haus Bernward in Bonn-Oberkassel. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was er dort erlebt hat.
Ich habe dort alle denkbaren Formen physischer und psychischer Gewalt erlebt. Schläge, psychischer Druck, uns wurden Psychopharmaka verabreicht, jeden Abend eine Tablette, um uns zu sedieren. Und die Kinder, bei denen das nicht ausreicht, also besonders lebhafte Kinder, wurden zusätzlich noch vom Chefarzt mit der Spritze sediert. Überliefert ist ein Ausspruch, sedieren, sedieren, bis er im Stehen einschläft. Darüber hinaus unterlagen wir dem Toilettenverbot, dem Redeverbot, dem Essenszwang, der so weit ging, dass selbst Erbrochenes aufgegessen werden musste. Wir wurden jeden Mittag zum Mittagsschlaf gezwungen. Die Bettnässer im Haus bekamen jedes Mal, wenn sie eingenässt hatten, als reine Disziplinierungsmaßnahme destilliertes Wasser in Po oder in den Rücken gespritzt. Da gab es also keine medizinische Indikation.
Was erwarten Sie von dem runden Tisch, der heute in Düsseldorf beginnt?
An den runden Tisch haben wir große Erwartungen. Die wesentliche und wichtigste Erwartung ist eine trägerfinanzierte, unabhängige, wissenschaftliche Aufarbeitung der Thematik. Wir möchten Antworten auf die Fragen nach den Ursachen für die systematische Anwendung von schwarzer Pädagogik und Gewalt. Uns interessieren natürlich auch die wirtschaftlichen Interessen. Wer waren die Profiteure? Zwingend ist darüber hinaus auch die Abklärung, warum über 4 Jahrzehnte die Kontrolle nahezu kollektiv versagt hat. Eine Wiedergutmachung ist für uns denkbar durch die Einrichtung eines Therapiefonds und spezielle psychosoziale Angebote. Das sehen wir so als Grundbedingung an. Und wir sagen an dem Punkt auch, vorher wird es mit uns keine Versöhnung geben.
Warum kommt es denn so spät zu einer solchen Aufarbeitung?
Tja, da muss ich Ihnen eine Standardantwort geben, die mir fast alle von den über 500 Betroffenen, zu denen ich hier im Land NRW per Telefon oder per Mail Kontakt hatte, gesagt haben. Ich dachte jahrzehntelang, das sei nur mir passiert. Man lebte innerhalb dieser Verschickung in so einer Glocke aus Angst und ständig über einem schwebender willkürlicher Bestrafung, dass man auch nicht dazu kam, Freundschaften zu schließen. Wie gesagt, man nahm jahrzehntelang an, das ist nur mir passiert. Zum Teil haben auch Betroffene die Schuld bei sich selbst gesucht, weil ihnen das ja auch so vom Betreuungspersonal eingetrichtert wurde.
Nun sitzen an diesem runden Tisch auch Vertreterinnen und Vertreter der Trägerorganisation, die damals für diese Heime, für diese Einrichtung zuständig waren. Was erwarten Sie von denen?
Im Prinzip erwarte ich von diesen Menschen, die ja selber nicht verantwortlich sind, sondern in historischer Nachfolge verantwortlich zeichnen, dass sie die moralische Verpflichtung erkennen, den Betroffenen von Kinderverschickung, die heute Jahrzehnte noch unter den Langzeitfolgen leiden, das sind sehr häufig Depressionen, das ist Alkoholismus, das sind Störungen im sozialen Miteinander. Viele haben Probleme, langfristige Freundschaften zu schließen. Wir hoffen also, dass niederschwellige Therapieangebote für diese Betroffenen von den Trägern geschaffen werden.
Das, was in den Heimen geschehen ist, wird in Nordrhein-Westfalen jetzt auch in einem sogenannten Citizen Science Projekt erforscht, also Bürgerforschung übersetzt. Warum gehen Sie das in dieser Form an? Warum sollen Bürgerinnen und Bürger im Grunde jetzt selbst erforschen, was passiert ist?
Viele Betroffene haben sich aufgemacht, ihre eigene Geschichte selbst zu erforschen, haben sich an Archive gewandt. Und das ist natürlich eine mühselige Arbeit. So gesehen haben wir gedacht, wenn wir das Ganze dahingehend professionalisieren, dass wir uns zusammenschließen. Und wir haben das große Glück, wir haben in unseren Reihen eine systemische Organisationsberaterin, Maria Dickmeis, die dieses Projekt alleine aufgestellt hat und auch koordiniert. Und das Ganze ist glücklicherweise auch von allen Abgeordneten des Landes Nordrhein-Westfalens am 26.11. einstimmig beschlossen worden, also dass das Projekt in der Finanzierung über 4 Jahre gesichert ist. Das verspricht wirklich bestmögliche Aufarbeitung.
Und diese Bürgerforschung wird nun zunächst 3 Jahre laufen. Detlef Lichtrauter war das über den runden Tisch in Düsseldorf zur Aufarbeitung von Gewalt gegen Verschickungskinder. Vielen Dank. Stabile Seitenlage, Herz-Lungen-Massage und Mund-zu-Mund-Beatmung. Für viele ist das lange her, der letzte Erste-Hilfe-Kurs. In einer Gemeinschaftsunterkunft in Travemünde an der Ostsee, da bietet das Deutsche Rote Kreuz jetzt regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse für Geflüchtete aus der Ukraine an. Und wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da üben, sich gegenseitig zum Beispiel Druckverbände anzulegen oder auch wenn sie lernen, wie die Notrufnummern in Deutschland lauten, dann geht es zwischendurch auch immer wieder darum, was ihnen in ihrer Heimat passiert ist und was jetzt noch da passiert und was die Teilnehmenden dort im Krieg erlebt haben. Astrid Wulff war bei diesem Kurs dabei.
Nehmen einfach nur die Arme als Hebel und drückt jetzt so 5 bis 6 Zentimeter tief. Relativ schnell.
Kursleiterin Aurin Ropel vom DRK zeigt an einer Plastikpuppe, wie die Herz-Lungen-Massage funktioniert. Galina Jeliskejenko übersetzt für die 6 Teilnehmenden ins Ukrainische. Für Aurin Ropel sind die Erste-Hilfe-Kurse in den Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete etwas Besonderes.
Also einmal muss man mit den Leuten ein bisschen sensibler umgehen, weil du halt nie weißt, was sie erlebt haben. Und bei gewissen Themen können halt eben so die ganzen Traumen wieder hochkommen.
Und die Fragen können auch mal ganz andere sein. So habe ein Kursteilnehmer aus der Ukraine gefragt, wie man sich am besten verhalten solle, wenn geschossen wird. Bogdan Schipka und seine Frau Irina aus Lviv machen wie alle Teilnehmenden freiwillig beim Kurs mit.
Gerade jetzt aktuell ist Krieg in der Ukraine. Es ist ein akutes Thema und es kann ja nützlich werden. Das Leben ist leider nicht vorhersehbar. Dass wir geschützt sind und nicht im Krieg sind, heißt nicht, dass wir solche Kenntnisse nicht mitnehmen sollten. Wer weiß, was morgen passiert.
Wir sind froh, dass wir hier sind, gerade wegen der Kinder. Aber die Gedanken sind natürlich auch dort, bei den Verwandten und Freunden. Und bei solchen Themen wie heute kommt es alles wieder hoch.
Die Teilnehmenden haben womöglich Verwandte, Freunde und ihr Zuhause verloren. Hier im Kurs in Travemünde lernen sie unter anderem, in wie vielen Metern Entfernung sie innerorts bei einem Unfall ein Warndreieck aufstellen müssen. Manche Themen mögen banal wirken. Trotzdem.
Also die Leute sind sehr interessiert, weil sie natürlich auch vielleicht das für den Beruf brauchen oder selber für den Führerschein. Aber ich habe nie so das Gefühl gehabt, dass das jetzt so im Vergleich so irgendwie so nichtig ist oder so. Die finden das schon sehr wichtig, alle.
Hier werden allerdings auch Themen besprochen, die viele an ihre Erlebnisse im Krieg erinnern. Roman Obrewko wirkt die meiste Zeit über eher abwesend, schaut viel aus dem Fenster, während sich seine Frau Alla Obrewka umso engagierter im Kurs einbringt. Als es darum geht, wie Blutungen gestoppt werden können, zeigt Roman auf seinen Hals. Über seine Stirn, die rechte Gesichtshälfte und auch die rechte Seite seines Halses ziehen sich tiefe, teilweise noch stark gerötete Narben. Er wurde im Kriegseinsatz nahe der Grenze zu Russland von Splittern einer explodierenden Mine getroffen.
Oha, ja, da sitzt direkt einer, der unser Soldat, der genau so eine Situation hatte. Ne? Es ist von vorne rein und von hinten raus an dem Hals.
Roman muss zwischendurch den Kursraum verlassen, wenn sein Arzt anruft. Es geht um die nächsten anstehenden OP-Termine. Er findet den Kurs interessant, sagt Roman, aber auch anstrengend.
Es löst eine gewisse Unruhe und Nervosität aus. Klar, das Erlebte kommt ein bisschen hoch.
Die meisten der Teilnehmenden haben schon einmal einen Erste-Hilfe-Kurs in der Ukraine besucht. Viele können heute jedoch noch etwas dazulernen. Zum Beispiel, wie man einen Defibrillator bedient, der mit Elektroschocks am Herzen Wiederbelebungsversuche unterstützen kann. Annika Kolb vom Deutschen Roten Kreuz ist Abteilungsleiterin für den Bereich Flucht und Migration und Leiterin der Travemünder Gemeinschaftsunterkunft, wo der Kurs heute stattfindet. Sie sagt, dass es nicht nur um die Vermittlung von Wissen geht. Zu wissen, wie man in Notsituationen helfen kann, sei auch gut fürs Selbstbewusstsein.
Zudem ist gerade bei Geflüchteten, die in einer Ohnmachtssituation gestellt werden, wenn sie ins neue Aufnahmeland kommen, weil sie das System und die Sprache nicht beherrschen, eine gute Möglichkeit, einen Teil der Ermächtigung zurückzuerlangen, indem man eben neue Kenntnisse erwirbt und mit anderen in Kontakt tritt im Rahmen dieses Kurses.
Ihr bekommt von mir noch eine Bescheinigung und auch noch eine Broschüre. Die haben wir nämlich auf Ukrainisch besorgt.
Nach 5 Stunden haben es die Teilnehmenden geschafft. Und wie die meisten Menschen, auch die ohne Kriegserfahrung, hoffen auch die aus der Ukraine Geflüchteten, dass sie all das, was sie hier im Erste-Hilfe-Kurs gelernt haben, nicht so schnell brauchen werden.
Astrid Wulff über Erste-Hilfe-Kurse für Geflüchtete in Lübeck-Travemünde. Und damit endet Deutschland heute. Ich bin Benjamin Dirks und freue mich, dass Sie dabei waren.